Deutschlandfunk Kultur Studio 9 Interview.
Gefühlt ist es eigentlich erst vorgestern gewesen, würde ich sagen, vielleicht sogar gestern, dass in vielen Radio- und in Fernsehmoderationen diese Ich habe mir das von ChatGPT schreiben lassen, Geschichte erzählt wurde. Das war dann allerdings auch ziemlich schnell ein bisschen nervig. Und ziemlich schnell ist sowieso ein guter Punkt, weil ziemlich schnell hat sich das seitdem weiterentwickelt. Dieses gefühlt gestern oder vorgestern, es war, um genau zu sein, Ende 2022, Anfang 2023, da war das ein großes Thema. Und seitdem hat es sich ja schon so entwickelt, dass wir im Prinzip jeden Tag irgendwelche Geschichten über KI haben, weil da einfach wahnsinnig viele Fragen dranhängen an künstliche Intelligenz, Sorgen dranhängen. Es ist eine technische Revolution, die verändert eben viel und ja, stellt viele Fragen. Die EU, das EU-Parlament, hat heute ein Gesetz beschlossen, was zumindest eben versucht, einen Teil davon zu regeln. So viele gibt es davon nicht. Das erste richtige Gesetz ist das quasi, was da auf den Weg gebracht wurde. Sorgen und Fragen. Caroline Born erklärt uns, was drin ist.
Die große Mehrheit der Abgeordneten steht hinter dem AI Act.
And it is adopted. Congratulations on this seminal work.
Parlamentspräsidentin Roberta Metsola spricht von einem bahnbrechenden Werk. Damit es in Kraft treten kann, braucht es noch grünes Licht von den EU-Mitgliedstaaten. Das gilt als Formsache. Damit ist der Weg frei für das weltweit erste umfassende Regelwerk für künstliche Intelligenz. Trotz der hohen Zustimmung im EU-Parlament, 523 Stimmen dafür, 46 dagegen und 49 Enthaltungen, gibt es auch unter den Abgeordneten Kritik. Axel Voss von der CDU nennt den Gesetzestext extrem vage. Und das System aus europäischen und nationalen Aufsichtsbehörden zu kompliziert. Für Daniel Abou, Geschäftsführer vom KI-Bundesverband, einem Zusammenschluss von 400 deutschen KI-Unternehmen, ist es ein annehmbarer Kompromiss.
Das Gesetz, also die Worte stehen, aber die konkreten Umsetzungsmodalitäten, Standardisierung, welche Zertifizierungen man braucht oder so, die werden im Augenblick noch erarbeitet.
Abou appelliert im Deutschlandfunk an die einzelnen EU-Mitgliedstaaten, die neuen Regeln in gleichem Maße umzusetzen. Ähnlich der deutsche Digitalverband Bitkom. Verbandssprecher Ralf Wintergerst ermahnt die Bundesregierung, das Regulierungskorsett nicht zu eng zu schnüren. Denn das Ziel sei, so Wintergerst, dass deutsche Unternehmen und Startups auf Augenhöhe mit den starken internationalen Playern kommen könnten. Die Befürchtung ist, dass zu hohe Kosten die Innovation hierzulande ausbremsen könnten. Svenja Hahn, Europaabgeordnete der FDP.
Es bleiben Bürokratie und Unklarheiten, die für Big-Tech-Unternehmen leichter zu stemmen sein werden als für KMU.
Also für kleinere und mittlere Unternehmen. Der AI-Act unterteilt künstliche Intelligenz in Risikogruppen. Je mehr Risiken in einer KI-Anwendung stecken, desto strenger die Regeln. Sogenannte Basismodelle, also die Grundlage für Textgeneratoren wie ChatGPT, müssen Mindeststandards erfüllen. Transparenz über ihre Trainingsdaten zum Beispiel. Wenn ein systemisches Risiko befürchtet wird, gelten umfassendere Pflichten. Bestimmte Anwendungen sind ganz verboten, darunter das aus China bekannte Social Scoring, mit dem eine Behörde das Verhalten von Menschen bewerten kann. Die umstrittene biometrische Gesichtserkennung darf genutzt werden, in Ausnahmefällen auch in Echtzeit. Bei der Verwendung von aufgezeichnetem biometrischem Videomaterial braucht es eine richterliche oder behördliche Genehmigung. Solche Schutzmaßnahmen hält der italienische Sozialdemokrat Brando Benifei für ausreichend.
There is no risk at all of mass surveillance because we have put extremely strict safeguards.
Im Unterschied zu Sozialdemokrat Benifei warnen Linke und Piraten vor einer Massenüberwachung. Auch der FDP sind die Hürden für eine Nutzung nicht hoch genug. Bis die Mitgliedstaaten den AI-Act vollständig umsetzen müssen, dauert es noch. Erst in 2 Jahren läuft die Frist für alle Punkte ab. Bis dahin hofft die EU, dass auch andere Staaten nachziehen und möglichst nach dem Vorbild Brüssels ebenfalls Standards setzen für verlässliche KI.
Informationen von Caroline Born. Dieses Gesetz, es enthält natürlich eine ganze Menge Dinge. Ein Punkt, der da gerade schon auftauchte, ist die biometrische Gesichtserkennung. Und das ist ein Punkt, wo manche Menschen sagen, da könnten wir doch jetzt vielleicht noch Einfluss nehmen. Die Kollegin hat es gerade gesagt, das Ganze dauert jetzt noch ein bisschen, bis das eben in den Ländern Gesetz geworden ist. Und auf dem Weg sagen manche, da müssen wir jetzt noch was tun. Wir sprechen drüber mit Matthias Spielkamp. Er ist der Geschäftsführer und der Gründer von Algorithm Watch. Hallo, guten Tag.
Hallo, schönen guten Tag.
Also, Sie wünschen sich im Prinzip, dass Deutschland genau da nochmal Einfluss nimmt und das dann strenger macht. Wo sehen Sie genau das Problem an dem, was jetzt am Ende drinsteckt in diesem Gesetz in Sachen biometrische Gesichtserkennung?
Ja, wir gehen schon so weit zu sagen, dass dieses sogenannte Verbot von biometrischer Erkennung, ein kurzer Einschub, da geht es nicht nur um Gesichtserkennung. Also biometrische Erkennung kann auch so funktionieren, dass Menschen am Gang erkannt werden. Ja, soweit kann das gehen. Also dass dieses Verbot in Wirklichkeit keins ist. Da steht zwar, das ist nicht erlaubt, aber wenn man sich dann die Ausnahmeregelungen anschaut, wann es doch erlaubt ist, bleibt davon am Ende nicht mehr viel übrig. Und das hat tatsächlich auch das EU-Parlament gesagt. Wir haben ja gerade den Berichterstatter Brando Benifei gehört. Und das ist so ein bisschen das Pfeifen im Walde, was er da vorbringt. Denn er sagt ja, da gibt es keine Gefahr, dass das zu einer Massenüberwachung wird. Aber er muss da eben auch die Linie des Parlaments sozusagen hochhalten. Die haben sich sehr, sehr stark für dieses Verbot eingesetzt. Also es ist jetzt sozusagen keine Kritik am Parlament. Im Gegenteil, die haben sich sehr stark dafür gemacht. Aber die sind praktisch von den Mitgliedstaaten mit einem Bulldozer überfahren worden. Und jetzt muss er da so ein bisschen schön Wetter machen.
Sie haben es gerade gesagt, ist natürlich richtig, es ist nicht nur das Gesicht, sondern es ist auch der Gang. Das war interessanterweise jetzt in den letzten Tagen nochmal ein politisches Thema hierzulande, auch als es um kleinere Demonstrationen von Linksextremen ging und die Frage, ob man die eben auch überwachen könnte, überwachen sollte. Und da tauchte dieses Beispiel in einem Gespräch auch auf, dass man im Prinzip solche Gangerkennungen auch durchaus schon mal ausprobiert hat bei Kriminalfällen. Und dann fragt man sich natürlich, was davon macht man schon, was macht man noch nicht, was regelt man? Also wo sind wir da denn gerade? Wie viel davon ist eigentlich schon Realität? Und die EU fängt jetzt an, und wir dann nochmal 2 Jahre später, das zu regeln.
Ja, also es kommt ein bisschen darauf an, wo man hinschaut. Diese Erkennung am Gang etwa, die wurde in Mannheim schon ausprobiert in einem Pilotprojekt. Die Gesichtserkennung wurde in Berlin am Bahnhof Südkreuz ausprobiert über lange Zeit. Das hat auch damals viel Schlagzeilen gemacht, weil davon auch viele Menschen betroffen waren und dann die Fehlerquote auch sehr hoch war. Und in anderen Ländern ist es eben schon relativ üblich, solche Gesichtserkennung, also diese andere Gangerkennung vielleicht nicht so viel einzusetzen. In Deutschland war das bisher kaum der Fall.
Mhm. Und sind wir dann im Prinzip an der Situation, Sie sagen, das Beispiel Südkreuz zum Beispiel, da wurde das schon getestet. Es dauert ja noch ein bisschen, bis wir sowas hätten. Ist es dann im Prinzip schon zu spät, weil die Praxis einfach schon sowieso viel weiter ist, wenn Sie da jetzt noch Einfluss drauf nehmen könnten?
Nein, das würde ich auf keinen Fall sagen, denn es ist ja auch so, selbst wenn es eingesetzt würde und man dann ein striktes Verbot durchsetzen könnte, dann muss es eben wieder aufgehört werden. Das heißt also, nur weil eine Technologie entwickelt wurde, bedeutet ja das nicht, dass die eingesetzt werden kann. Ich meine, wir haben jetzt überall Videokameras, das ist ja auch so ein Problem gewesen, da wurde lange dagegen gekämpft und demonstriert. Inzwischen haben wir uns daran gewöhnt, dass in jeder Straßenbahn, in jeder U-Bahn, auf jedem Bahnhof eben solche Kameras hängen, und jetzt kommt dieser nächste Streit darüber, ob diese Kameras eben nicht nur Bilder aufzeichnen dürfen, sondern ob die quasi auch noch mein Gesicht erkennen, während ich daran vorbeilaufe. Und man kann da schon weiterhin großen Einfluss drauf ausüben, man muss es nur wollen.
Das wollen Sie ja, das fordern Sie in einem offenen Brief, Sie und andere Organisationen sagen da im Prinzip auch, eigentlich stehen da Sachen im Koalitionsvertrag drin, die wir jetzt im Prinzip, wo wir uns jetzt drauf beziehen können, die wir jetzt da fordern. Was genau wünschen Sie, was jetzt im Idealfall, wenn Sie das könnten, was jetzt bei der Umsetzung vom europäischen ins deutsche Recht, was genau sollte da dann rein oder raus?
Ja, wir möchten gerne, dass diese biometrische Fernerkennung, ja, also da geht es jetzt nicht um Fingerabdrücke, sondern da wird eben eine Kamera aufgestellt und dann wird so eine Fernerkennung gemacht durchs Gesicht oder über den Gang, dass diese Fernerkennung an öffentlichen Plätzen verboten ist. Dass wir also nicht die ganze Zeit den Eindruck haben müssen, wir werden jetzt nicht nur überwacht von Kameras, sondern wir werden auch noch erkannt. Also unser Gesicht oder eben unsere Persönlichkeit, Person wird auch noch erkannt. Und das muss verboten werden, und die Regierung, die aktuelle Regierung, hat das in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben, dass das europarechtlich ausgeschlossen werden soll. Die werden sich jetzt wahrscheinlich darauf zurückziehen, dass das ja passiert ist. Ich habe gerade erklärt, warum das nicht der Fall ist, warum die Ausnahmeregelungen halt das alles zu einem löchrigen Entwurf machen. Und deswegen sagen wir, dann muss eben auf deutscher Ebene gesagt werden, wir schließen es jetzt aus.
Und das wäre dann auch möglich und kein Widerspruch sozusagen zu dem, was die EU jetzt gemacht hat?
Tatsächlich nicht, weil das einer der wenigen Fälle ist, bei denen das Gesetz vorsieht, dass die verschiedenen Mitgliedstaaten über das, was in der KI-Verordnung, in dem AI-Act drinsteht, hinausgehen können. Das ist an den meisten Stellen verboten, das dürfen die Mitgliedstaaten nicht, ja, ja. Aber in dem konkreten Fall wäre es erlaubt, ja.
Ohne jetzt klingen zu wollen wie Aphorismen auf dem Zigarettenpapier, man kann ja entweder sagen, lieber so ein Gesetz, was ich nicht perfekt finde, als gar keins, oder man könnte auch sagen, nee, lieber gar keins als so. Wie ist das jetzt bei Ihnen, wenn Sie nicht Einfluss nehmen können?
Das ist eine ganz schwierige Frage. Wir hadern die ganze Zeit damit, ja, ob wir jetzt sagen müssten, es wäre besser gewesen, wir hätten nicht diese KI-Verordnung bekommen, ob das besser wäre als gar keine. Wir haben uns am Ende dafür entschieden zu sagen, okay, also manche Sachen wie eben diese Emotionserkennung am Arbeitsplatz und in der Schule, die ist ausgeschlossen und das sind schon Erfolge. Und deswegen sagen wir, es ist gut, dass es das gibt, aber es muss eben jetzt noch dran geschraubt werden, weil das, was drinsteht, einfach überhaupt nicht ausreichend ist.